Herzlich willkommen hier zum Gottesdienst in und aus Gschwind. Herzlich willkommen auch an dich, Thorsten. Wir haben alle schon gesehen, du hast ein spannendes weihnachtliches Thema mitgebracht. Wir sind gespannt, was Gott uns durch das, was er zuvor dir gegeben hat, uns sagen wird heute Morgen. Ja, in seiner Gegenwart, in seinem Namen, im Bewusstsein, dass er da ist und er zu uns spricht, sind wir heute Morgen auch hier als Gemeinde zusammengekommen. Lasst uns zusammen beten und ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Herr Jesus, wir danken dir, du bist da und deine Gaben sind nicht zu Ende. Du kannst auch heute Morgen helfen, auszuteilen und hast für jeden von uns was vorbereitet. Ich danke dir für die Fülle dieser Reichtümer aus deinem Haus, von denen wir auch heute hören dürfen. Danke, dass du uns kennst, wie wir da sind, wie wir empfinden, wie wir uns fühlen. Und ich danke dir für jeden, der heute Morgen den Weg hierher genommen hat mit diesem Wunsch im Herzen, dass du zu uns redest. Und danke, dass das ja auch dein Wunsch ist, dass du dich uns mitteilst, dass du uns Wegweisung geben möchtest. Und so danke ich dir und dass du auch über unsere Zusammenkunft hier deinen Segen hinausfließen lässt in viele Wohnzimmer, wo auch viele Geschwister und Freunde sitzen, die auch hören wollen von dir. Danke, dass du genug hast. Und so schauen wir jetzt auf dich. Schenke uns das sehende Auge, das hörende Ohr, das vernehmende Herz, dass wir dich erkennen und verstehen, was du uns zu sagen hast. Ich danke dir. Amen.
Es war vor 2 bis 3 Tagen, da hat eine Gemeinde einen Open-Air-Gottesdienst geplant in unserer Gegend hier. Und man sagt doch Gottesdienst im Grünen, aber es war eigentlich Gottesdienst im Weißen. Sie hatten zwar nicht geplant, dass es schneit, aber am Tag davor haben sie geübt draußen, haben Gäste eingeladen und sie wussten genau, der Wetterbericht sieht nicht gut aus. Aber sie haben trotzdem geübt. Sie gingen vor der Übung, hat es wirklich geregnet. Während der Übung auf einmal hat der Regen aufgehört. Im Dorf oben in Alfdorf, da hat es noch geregnet, aber unten nur noch ein paar Tröpfchen. Und dann nach der Übung hat es wieder so richtig geschüttet. In der Nacht kam der Schnee. Morgens war alles schön weiß. Die Gäste kamen, es war wirklich eine schöne Feier. Und nachher hat mir jemand eine WhatsApp-Nachricht geschrieben: Thorsten, wir hatten wirklich gutes Timing. Alles ist so wunderschön abgelaufen. Wir haben gedacht, es wird ins Wasser fallen vielleicht, aber nein. Was kommt euch da in den Sinn? Perfektes Timing, oder? Natürlich, das geschieht nicht immer so. Der Landwirt erbetet für Regen. Ich möchte mit der Familie einen Ausflug machen. Ich bete für Sonnenschein. Wie soll jetzt Gott antworten? Aber manchmal geschieht es einfach so. Irgendwie, da fallen die Ereignisse so irgendwie ineinander oder zusammen und es passt irgendwie. Und wir fragen uns, wie kann das geschehen? Als ob eine unsichtbare Hand gewisse Dinge lenken würde in der Welt. Perfektes Timing, für mich war es etwas schwierig, das auf Deutsch, dieses Wort Timing, aber ich denke, es ist ziemlich bekannt. Auf Deutsch könnte man sagen, der perfekte Zeitpunkt oder ein perfekter Zeitplan oder Zeitabfolge von Dingen, Timing. Und es gibt manche Prozesse im Leben, vor allem in der Industrie, ich habe Feinmechaniker gelernt als in der Ausbildung. Und in den letzten Monaten, da wurden wir auch eingewiesen in CNC-Technik. Man programmiert Maschinen und die müssen dann in einer Abfolge von ja, Prozesse müssen dir ein Teil herstellen. Fräsen, bohren, dann kommt das Gewinde und so weiter und so fort. Das muss alles wirklich ganz genau abfolgen von der Zeit her. Ansonsten gibt es Chaos oder eben Ausschuss. Wie sieht es eigentlich in dieser Welt aus? Manchmal so blicken wir in diese Welt und denken, da geschieht auch ziemlich viel Ausschuss, oder nicht? Hat Gott es noch im Griff? Und so befinden wir uns manchmal in so Situationen, wo wir uns eben diese Frage stellen, hat Gott es noch im Griff? Denken wir einfach zurück an dieses Jahr 2020. Was prägt dieses Jahr? Ganz einfach. Virus, Krise, entgleitet Gott nicht irgendetwas? Stellen sich manche die Frage. Fangen wir an bei, wann war das? Januar, Februar, dieser riesen Buschbrand in Australien, das haben wir schon ausgeblendet. 1 Milliarde von Tieren sind da umgekommen. Nachher kam dieser Anschlag auf diesen General in Iran. Danach diese Raketen von Iran nach Irak auf US-Stationen dort. Aus Versehen wurde eben dieses ukrainische Flugzeug abgeschossen. Und so weiter, Ereignisse, dann Libanon, diese Explosion und alle diese Dinge, die sind dieses Jahr geschehen, aber doch überschattet von dieser Krise des Virus. Entgleitet da Gott nicht irgendetwas? Wo geht es hin? Weiß der Steuermann eben, wo das Schiffchen hingesteuert werden soll? Könnte es auch sein, dass er manchmal zu spät kommt? Diese Fragen können uns wirklich auch beschäftigen. Wenigstens für unsere Verhältnisse zu spät. Und dann gibt es Erfahrungen, wo manche Dinge eben zufällig so zusammenfallen. Ereignisse. Das erlebt jeder von uns mehr oder weniger. Wir waren einmal im Dschungel unterwegs mit dem Auto und fuhren durch eine Gegend, die bekannt ist, dass da Autos ausgeraubt werden. Und jedes Mal hat man so ein mulmiges Gefühl, wenn man durch diese Gegend fahren muss. Und ist immer froh, wenn man da durchgegangen ist und heil und ja, da herauskommt. Und das eine Mal fuhren wir mit der Familie da durch und wir hatten ziemlich viel Gepäck hinten im Auto. Und da hatten wir einen Platten. Nicht sehr angenehm in dieser Gegend so angehalten zu werden durch diese Panne. Wir wussten, wir mussten das Gepäck ausladen und ich stieg gerade aus dem Auto. Da kommt ein Mann daher. Er hatte Mechanikerkleider an, so einen blauen Overall. Und er kam und strahlte und er fragte, kann ich euch helfen? Natürlich, gerne, ja. Und er hat uns schnell geholfen. Wir hatten dieses Rad schnell gewechselt und ich habe ihm noch ein Trinkgeld gegeben, Dankeschön gesagt und wir stiegen ins Auto und fuhren erleichtert wieder fort. Dann haben wir so zueinander geredet und gesagt, war das jetzt ein Engel? Wieso kam der jetzt gerade zufällig? Zu dem Zeitpunkt, als wir diese Panne hatten, kam er einfach hier vorbei und hat uns geholfen. Dinge, die wir selber nicht planen könnten, aber die Gott irgendwie inszeniert. Eine unsichtbare Hand irgendwie da dazukommt zu diesem Ereignis. Wir finden hoffentlich eine ermutigende Antwort in dieser Botschaft heute Morgen, die uns neue Zuversicht im Leben gibt. Gott erarbeitet nach einem bestimmten Zeitplan. Natürlich, er rechnet auch den freien Willen des Menschen mit ein. Aber er ist ewig, er ist allwissend, er weiß, was kommt. Und Gott, er kommt zu spät? Nein, er kommt nie zu spät. Und ich hoffe, dass wir das mitnehmen heute Morgen. Gott kommt nie zu spät. Wir sind eher oft was? Wir Menschen sind eher oft zu früh dran. Wir denken, jetzt sollte doch was geschehen. Aber Gott erschafft mit perfektem Timing, mit einem perfekten Zeitplan. Und Gott hat Geduld, er wartet manchmal lange, aber er kommt nie zu spät. Und da gilt es manchmal, diese Spannung auszuhalten vom Warten auf Gott. Gott will uns manchmal auch etwas lehren in dieser Wartezeit. Und ich habe festgestellt, in der Weihnachtsgeschichte oder in den Weihnachtsgeschichten, da merken wir, wie Gott einfach mit einem genialen Zeitplan arbeitet. Da irgendwie orchestriert Gott etwas, er organisiert, er inszeniert, er arrangiert mit einem perfekten Zeitplan. Starten wir mal mit diesem Besuch aus den himmlischen Welten. Der Engel, der kommt zu wem zuerst? Zacharias. Kündigt die Geburt von Johannes an. Dann kommt er zu Maria, kommt zu Josef. Und dann dieses Ereignis von dem Stern. Der musste ja schon im Himmel sein, als die Weisen dann losgezogen sind, das war bestimmt einige Wochen vorher. Sie kommen rechtzeitig an, als dieses Jesuskind noch in Bethlehem ist, im Haus irgendwo. Gott, wie er einfach alles inszeniert und arrangiert. Dann Simeon, der zum Tempel kommt und zufällig am 8. Tag kommt Josef und Maria mit diesem Jesuskind, um ihn beschneiden zu lassen. Und Simeon, er hatte so ein Drängen in seinem Herzen durch den Geist Gottes, kam zum Tempel, sagt die Bibel in Lukas. Und er wusste von Gott, das war verheißen, dass er den Messias noch sehen werde, bevor er stirbt. Und dann treffen diese zwei, die beide treffen sich dort zufällig. Ja. Ich weiß, Gott arbeitet nicht mit Zufall. Und sie treffen sich und Simeon, er sieht dieses Jesuskind und er betet Gott an und sagt, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Ich denke, die Bibel ist voll von genialer Zeitrechnung. Ich habe nachgeschlagen, über 500 Mal, da steht zu der Zeit oder zu derselben Zeit. Um anzuzeigen, Gott, er weiß, was er tut. Es geht um eine bestimmte Zeitrechnung, nicht um irgendetwas Zufälliges. Und da lesen wir aus Galater 4, Verse 4 bis 6 heute Morgen. Galater Kapitel 4 steht auch hier, Verse ein bisschen klein, Verse 4 bis 6. Da schreibt Paulus, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. Wir schauen zuerst den ersten Teil dieses Verses an, als die Zeit erfüllt war. Und dann machen wir weiter. Perfektes Timing. Gott hatte schon vor Erschaffung der Welt gewusst, wann er seinen Sohn in diese Welt senden wird. Warum so spät? Oder warum nicht später? Wir wissen es nicht. Gott weiß es. Nun war die Zeit gekommen, genau zum richtigen Zeitpunkt. Und manche sagen, es gab ja, diese drei Völker haben das Kommen vom Messias vorbereitet. Erstens mal die Juden. Sie haben auf den Messias gewartet. Die Zeit war irgendwie reif. Es gab viele arme Leute in Israel. Sie wurden unterdrückt von den Juden, von den Römern oder wenigstens in Kontrolle behalten. Die Juden wünschten sich Befreiung, einen König, der eben die Römer vertreiben würde. Sie warteten auf den Messias, eben Simeon, wir hatten schon von ihm. Und dann die Griechen, 200-300 Jahre vorher, Alexander der Große, er nahm die ganze bekannte Welt damals ein. Und die hellenistische Kultur, die war allgegenwärtig. Alle Menschen, sie sprachen die Sprache Griechisch, jeder kannte das. Das Alte Testament wurde 150 Jahre vor Christus ins Griechisch übersetzt, die Septuaginta. Jeder konnte die Bibel lesen in Griechisch. Das war vorteilhaft für diese Zeit, eben auch das Evangelium zu verbreiten. Und wir wissen, das Neue Testament auch in Griechisch geschrieben. Und dann auch die Römer. Es gab dort damals eine stabile politische Situation, eine stabile Regierung. Gute Straßen, Brücken, Schiffe, die hin und her fuhren, eine gute Infrastruktur. Einfach eben und gut für Paulus und die Apostel, um hin und her zu reisen und eben dieses Evangelium in der Sprache, die alle kannten, zu verkündigen. Ein guter Zeitpunkt, als die Zeit erfüllt war. Vielleicht war das der Grund, warum Gott Jesus in diese Welt sandte. Ich weiß es nicht, vielleicht. Ein günstiger Zeitpunkt, und da gibt es in Griechisch gibt es drei Wörter, die Zeit irgendwie eine Bedeutung geben. Wir lesen von Kronos, von Kairos, von Aion, das möchte ich kurz erwähnen. Und das steht auch in der Bibel, in der griechischen Übersetzung. Kronos, Kairos und Aion. Fangen wir mit Aion an. Das bedeutet eigentlich Ewigkeit, also praktisch ohne Zeit in Wirklichkeit. Aion, ewig. Aber es geht hier mehr um Kronos und Kairos, möchte ich kurz erwähnen. Kronos ist die lineare Zeit, die messbare, die quantitative Zeit, wie wir es oft zeichnen in so einer Zeitachse. Die Zeit, die man sich eben nimmt in Sekunden, Minuten, Tage und so weiter. Wir reden auch von einem Chronometer. Das wurde oder wird als Zeitbestimmung und zur Navigation auf Schiffen und Flugzeugen benutzt. Oder es hilft uns auch eben Kronos, unsere Zeit zu ordnen und zu strukturieren in Gegenwart, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wir reden auch davon, wenn jemand eine chronische Krankheit hat, das ist eben nicht eine einmalige Krankheit, sondern sie tritt immer wieder auf, eben Kronos, chronisch. Es kommt immer wieder. Das ist so eine Zeitabfolge, routiniert, die einfach so abläuft. Und dann kommt eben Kairos, etwas anders. Es ist eher so ein günstiger Augenblick. Es ist eher qualitative Zeit. Eine Zeit, die man eben erlebt oder ein Moment. Und da wird das Symbol oft verwendet von einem Männchen mit einem Schopf mit langen Haaren. Und da geht es eben darum, die Gelegenheit am Schopf zu packen. So ein Kairos-Moment, eine gute Gelegenheit. Momente, um eben eine Entscheidung zu treffen, die in Erfolg oder Misserfolg resultieren. Deshalb haben manche Menschen Angst, eine Entscheidung zu treffen. Da redet man dann von Kairophobie, eben den Kairos-Moment zu verpassen, sei es in der Partnerwahl oder ein gutes Geschäft abzuschließen oder irgend so. Eben eine günstige Gelegenheit, ein guter Moment. Wenn Jesus sagt, meine Zeit, Kairos, ist noch nicht gekommen, dann meint er eben, diese Gelegenheit ist noch nicht gekommen, um die Welt zu erlösen, um sein Leben zu geben. Eben der günstige Augenblick, die Gelegenheit am Schopf zu packen. Aber eben, Galater 4, als die Zeit erfüllt war, als die Abfolge oder die Fülle der Zeit gekommen ist, da kommt dieses Ereignis, dieser Moment, wo Gott seinen Sohn in die Welt sendet. Warum? Aus der Routine heraus. Wir sind auch manchmal so in einem Trott. Und es ist auch normal, wir leben so einfach. Aber es ist gut, wenn wir aufmerken auf gewisse Momente, die Gott uns schenkt. Vielleicht gerade heute. Vielleicht hattest du gar nicht geplant, diesen Gottesdienst anzuschauen oder zuzuhören oder überhaupt hierher zu kommen. Aber vielleicht auch ein Moment oder eine Gelegenheit, wo Gott in unser Leben spricht. Es gibt immer wieder mal solche Umstände oder nach dem Gottesdienst, wo jemand kommt und sagt, diese Botschaft war gerade für mich heute. Einmal kam jemand und sagte, ich komme eigentlich nie zu diesem Anlass, aber gerade heute kam ich und die Botschaft war gerade für mich. Auch so ein Kairos-Moment. Lasst uns aufmerken, wenn Gott uns solche Gelegenheiten schickt. Wo einfach Dinge zusammenkommen, die eigentlich nicht geplant werden können. Und manchmal erscheint uns so, als ob sich nichts verändern würde. Als ob Gott nicht anwesend wäre. Und die Dinge einfach so weitergehen. Und auf einmal geht etwas. So ein Kairos-Moment. Das passiert oft in den Geschichten, auch in der Bibel. Ich möchte einfach drei oder vier davon erwähnen. Josef, Der hatte so Träume als Jugendlicher, aber er musste auf die Erfüllung noch etliche Jahre, 15 bis 20 Jahre warten, bis sein Traum in Erfüllung ging. Durch das Gefängnis hindurch, der Augenblick, der Moment Gottes war noch nicht gekommen. Es brauchte auch bei ihm ein gewisser Reifeprozess. Mose, er wollte durch eigene Kraft, wollte er die Israeliten befreien. Gott schickt ihn in die Wüste. Wie lange? 40 Jahre lang. Man könnte meinen, eine unnütze Zeit, diese dumme Schafen ja, in der Wüste zu hüten. Aber nein, ein Prozess, den Gott benutzte an Mose, bis die Zeit reif war, das Volk Israel eben hinauszuführen aus Ägypten. Israel hätte direkten Einzug gehabt nach Kanaan, aber nein, durch ihren Ungehorsam wurden sie wieder zurückgeschickt in die Wüste, 40 Jahre lang. Die Zeit war noch nicht reif, Gott bereitete sie vor. David, er kam als Jugendlicher zufällig zur richtigen Zeit zum Heer der Israeliten, als Goliath gerade wieder aufstieg und diese Worte an das Heer von Israel richtete. Und es war so genau der richtige Zeitpunkt für David, ein Kairos-Moment, dass eben die anderen auf ihn aufmerksam gemacht worden sind, Gott eben sein Leben gesegnet hat durch seinen Mut. Warum erzähle ich das? Um unser Vertrauen zu stärken. Dass wir erkennen, Gott weiß, was er tut. Ich darf mein Leben komplett in seine Hände legen. Und ich darf wissen, er arbeitet mit einem bestimmten Zeitplan. Er kommt nie zu spät. Wir sind oft zu früh dran. Denken wir ans Neue Testament, Cornelius aus Caesarea. Er war ein aufrichtiger Mann, ein frommer Mensch, sagt die Bibel. Er suchte Gott. Und Gott kommt zu ihm in einer Erscheinung, war es Vision oder, und redet zu ihm und sagt, sende zwei Boten zu Joppe, da ist Simon. Geh in dieses Haus und nimm Petrus mit dir. Er wird dir erklären, wie der Weg wirklich ist zu Gott. Und sie gehen los, ich habe nachgeschaut, 30, 40 Kilometer, also 2-3 Tage locker, mussten sie dorthin reisen. Und wie Gott alles inszeniert, merken wir, Petrus ergeht auf das Dach, ein Flachdach zum Beten. Und er erlebt auch so eine Erscheinung, wo Gott zu ihm redet, in diesem Tuch, könnt ihr es nachlesen, Apostelgeschichte Kapitel 10. Und ganz am Schluss sagt Gott, geh nun runter, da warten zwei Männer auf dich. Irgendwie zufällig, ja, waren sie gerade da. Inszeniert von Gott und er geht runter. Tatsächlich, sie stehen da und sie sagen, unser Herr hat uns gesandt, um dich mit uns zu nehmen. Petrus, er geht mit ihnen. Und er ging eigentlich nie in ein Haus von Nichtjuden. Aber durch diese Vision eben, die er vorher gehabt hatte, ging er in das Haus von Cornelius und erklärte ihnen die Botschaft, das Evangelium, dass es auch Nichtjuden gilt. Und nachher erzählt er in dieser Apostelversammlung, nun habe ich erkannt, dass Gott kein Ansehen der Person macht. Es gilt nicht nur den Juden, sondern auch den Nichtjuden. Aber eben inszeniert von Gott diese Ereignisse. Noch ein Beispiel, Philippus. Er wird gesandt in die Wüste, die Straße, die nach Gaza führt, Richtung Afrika. Und da ist ein Mann unterwegs, der kam nach Jerusalem. Er hatte eine Jesaja-Rolle gekauft, sehr teuer damals. Und er sitzt in seinem Wagen und er liest während der Fahrt Richtung Süden. Aber er versteht nicht, was er liest. Gott, er sendet Philippus dorthin. Und zufällig, als dieser Mann Jesaja 53 liest, also nicht Kapitel 2 oder 5 oder 60 oder so, sondern Kapitel 53, bekommt er Gesellschaft durch Philippus. Und Philippus hört das, wie er liest und sagt und fragt ihn, verstehst du auch, was du liest? Wie soll ich verstehen, wenn mir niemand das erklärt? Und Philippus kann ihm aus dem Alten Testament erklären, es geht um Jesus. Jesaja 53, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Er hat unsere Missetat, unsere Schuld getragen. Er wurde gemartert und so weiter. Er sagt, das deutet auf Jesus hin, eine Verheißung auf Jesus. Und dieser Mann erlebt eine Wende in seinem Leben. Er nimmt Jesus an. Er wird zu einer neuen Kreatur. Und er geht seine Straße fröhlich. So ein Zufall? von Gott eben inszeniert. Ich möchte noch ein Beispiel von unserem persönlichen Dienst in Papua-Neuguinea erzählen. Es war schon länger das Anliegen, in einem bestimmten abgelegenen Dorf oder einer abgelegenen Gegend die Botschaft von Jesus Christus dort hinzubringen, weil dort noch nicht so viel gegangen war. Pierre Fasnacht, das war unser Pilot oder eben der Pilot von MAF, die Missionsfluggesellschaft. Er ist dort schon oft dorthin geflogen und hat zwei oder dreimal schon erzählt in einer Sitzung, wenn ihr irgendwo noch hin wollt, wo eben das Evangelium noch nicht gut verkündigt worden ist, dann solltet ihr dorthin gehen. Und wir hatten dann ausgemacht mit ihm, dass er mal mit uns dorthin fliegt. Er wusste genau, wohin gehen. Und uns einfach zeigt, wo wir noch eine Arbeit anfangen könnten. Kontakt aufnehmen mit den Menschen und so weiter. Im März 2006 habe ich noch mit ihm telefoniert. Ja, wir machen das dann nach der Missionsfreizeit. Im April ist er leider tödlich verunglückt und ist abgestürzt. Das war ein Riesenschmerz, natürlich für die Familie, für die gesamte Mission. Und wir hatten auch unsere Fragen: Gott, warum? Arbeitet Gott wirklich mit einem perfekten Zeitplan? Wir standen nun vor der Frage, wie geht's weiter? Eben mit dieser Gegend, wir wussten nicht, wohin gehen, hatten keine Ahnung. So ungefähr schon, aber nicht wirklich. Dann hat es Gott irgendwie anders arrangiert. Da kamen dann zwei Jungs aus einem Dorf von dieser Gegend. Sie kamen, da muss man 10 Stunden ungefähr fahren mit dem Auto. Sie kamen zu einem Marktplatz, 1 Stunde von unserer Bibelschule entfernt. Und ein Junge hatte in dieser Nacht von Freitag auf Samstag einen Traum. Kann Gott auch durch Träume reden? Scheinbar schon. Er träumte von einem weiß bekleideten oder hell bekleideten Mann in einer Entfernung, der ihn rief und zu ihm rief: Komm rüber, ich habe hier Brot und Wasser, es ist kostenlos. Und da war der Traum zu Ende. Am nächsten Tag gingen einige Bibelschüler zu diesem Markt, 1 Stunde entfernt von uns. Und sie hatten das schon länger geplant. Und sie haben dort Lieder gesungen auf dem Markt und haben auch das Evangelium versucht zu erklären den Menschen. Und da kam ein Bibelschüler und hat erklärt, wie eben das Evangelium ist. Die gute Botschaft von Gott. Und er nahm ein Brot mit, ein Stück Brot und eine Flasche Wasser. Und bei der Erklärung sagte er: Das Geschenk von Gott ist wie dieses Brot und Wasser. Es ist kostenlos. Wer möchte kommen und es nehmen? Könnt ihr euch vorstellen, was dieser Junge dachte? Er war der Erste, der streckte und er kam sofort rüber und hat das Brot genommen und das Wasser. Und es war für ihn eben so ein Kairos-Moment. Das kann doch nicht sein, dass das alles jetzt zufällig einfach so entstanden ist. Er nahm das Brot, das Wasser und er erlebte eine Wende in seinem Leben, nicht nur wegen dem Brot und Wasser. Er ging dann mit den Bibelschülern auf unsere Station und war dort für einige Tage oder Wochen. Und er hat tatsächlich sein Leben in die Nachfolge von Jesus gestellt. Ein Moment, eine Gelegenheit, die er eben am Schopf packte. Sein Cousin war auch dabei, auch er tat diesen Schritt. Und sie gingen dann wieder zurück in ihr Dorf. Sie haben uns erklärt, wo sie wohnen. Wir haben dann ausgemacht, wir besuchen euch dann. Und im November 2006 hatte ich das Privileg, mit 3 anderen Pastoren dorthin zu reisen. 8 Tage waren wir dort, haben mit den Menschen Kontakt aufgenommen, Gespräche geführt und so weiter. Gott hat etwas Geniales getan in dieser Gegend. Heute sind dort 8 Gemeinden entstanden in diesen letzten paar Jahren. Wie Gott etwas tun kann. Wir erleben es eben manchmal so, das Zusammenfallen von Ereignissen, die uns aufhorchen lassen. War auch in meinem persönlichen Leben so. Eines Morgens kam ich von Mohart hoch mit dem Auto. Ich hatte Nachtschicht. Morgens, es war so wie heute, kühl draußen. Ich fuhr durch den Wald. Die Straße war noch völlig okay. Ich muss dazu noch erwähnen, ein paar Wochen davor hatte ich von der Schweiz, von der Missionsschule, die Anmeldeformulare bestellt. Sie kamen aber noch nicht an. Und dann an diesem Morgen fuhr ich heim, kam aus dem Wald, es war spiegelglatt und das Auto fing auf einmal an zu gleiten. auf die rechte Seite, dann auf die linke Seite, an den Bordstein, wieder auf die rechte Seite und dann war ein Baum vor mir und ich habe schon gedacht, jetzt ist aus. Noch schnell noch so ein Ruf, Herr, hilf. Der Bordstein hat mich wieder auf die andere Seite geschubst, aber dann auf der anderen Seite nicht mehr aufgehalten. Und ich schanzte über den Bordstein und flog ein paar Meter weit mit der Schnauz nach vorne so in den Acker. Und es hat mich überschlagen und das Auto blieb so kopfüber liegen. Total Schaden. Zum Glück ist mir nichts passiert, wirklich. Ich habe nur das Knie angeschlagen, ich kroch aus dem Auto, ging dann heim, ein bisschen unter Schock. Am nächsten Tag kamen die Anmeldeformulare an. Für mich war das auch so ein Kairos-Moment, als ob Gott mir sagen würde, Thorsten, ich habe dein Leben bewahrt. Ich habe noch einen Auftrag für dich. Kann es sein, dass Gott eben auch solche Momente benutzt, um uns einen Weg zu führen? Seien wir doch auch aufmerksam auf solche Dinge. Vielleicht ist es gut, auch solche Ereignisse in ein Tagebuch zu schreiben. Wie Gott uns führt und was er in unser Leben legt. Und hier war eben auch so ein Kairos-Moment. Ich lese immer wieder auch Berichte aus der islamischen Welt, wie Jesus den Menschen erscheint in Visionen, in Träumen. Sie sehen Jesus, er redet zu ihnen. Und da sagt er manchmal, geh dorthin zu diesem Haus, da triffst du dann diese Person, die ist so und so bekleidet und die hat ein Buch oder diese Person kann dir den Weg zeigen. Und sie gehen dorthin und tatsächlich, es geschieht dann so. Interessant. Kairos-Momente. Und hier in Galater 4, da wird eben beschrieben, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Wie sandte Gott seinen Sohn? Von einer Frau, einer Jungfrau geboren. Praktisch 100% Mensch, der total mit uns mitfühlen kann, der sein Menschsein erlebt wie wir, mit all den Limitationen, der auch Hunger, Durst hatte, der müde wurde. Ein Mensch wie wir. So sandte Gott seinen Sohn. Und es wird hier beschrieben, unter das Gesetz getan. Ja, welches Gesetz? Natürlich das alttestamentliche Gesetz, das die Juden gut kannten. Als Jude wurde er geboren in die Kultur der damaligen Zeit. Und er hat auch als Jude das Gesetz gehalten. Aber warum hat Gott ihn unter das Gesetz getan, dass er eben in dieser Zeit lebte? Es wird hier beschrieben. Damit er die, die unter dem Gesetz leben, dass sie befreit werden von diesem Gesetz. Das ist für mich die Frage, warum sollen wir befreit werden von diesem Gesetz? Ist dieses Gesetz eigentlich nicht gut? Doch, das Gesetz ist gut, sagt auch Paulus. Aber das Gesetz kann uns nicht befreien. Es kann uns nicht erretten. Das Gesetz ist eigentlich nur so, ja, statisch. Es zeigt uns nur unseren Zustand auf. Es zeigt uns wie so Leitplanken auf, was eben gut und was nicht gut ist, was böse ist. Das zeigt das Gesetz uns. Deshalb ist das Gesetz gut. Aber es kann uns nicht wirklich helfen, uns erretten. Es weist uns auf Christus hin. Es weist uns auf Jesus hin. Und das ist eben die geniale Botschaft eben auch an Weihnachten. Das Gesetz oder Jesus, er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekämen, die Sohnschaft empfingen. Das ist etwas anderes. Wir Menschen, wir strengen uns gerne an, um Gott irgendwie zu gefallen. Das werden wir nie erreichen. Aber Gott, er kommt in seiner Gnade zu uns und er bietet uns dieses Geschenk der Errettung an, der Erlösung an. Und wir dürfen es annehmen. Da steht in Vers 6, weil ihr nun Söhne und Töchter seid, Kinder seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der Abba Vater, ein Papa im Himmel, Abba Vater in uns ruft. Ich denke, das ist der Unterschied zu vielen anderen Philosophien und Weltbilder und Religionen und so weiter. Der alte Adolf Schlatter, ein Theologe und Professor, er wurde mal gefragt, was eigentlich der Unterschied für ihn sei zwischen Christentum und den anderen Religionen. Wisst ihr, wie er antwortet? Wenn man einem Theologen eine Frage stellt, dann erwartet man manchmal eine lange Antwort. Aber er antwortet nur mit einem Wort: Christus. Das ist der Unterschied. Es liegt einfach im Menschen, Gott gefallen zu wollen, etwas zu tun, damit eben Gott zufrieden ist mit uns. Und da tut der Mensch alles Mögliche, hält alle möglichen Gesetze. Er bringt Opfer, um eben Gott irgendwie erreichen zu können, ihn fassen zu können. Aber das gelingt dem Menschen nicht. Das ist zum Scheitern verurteilt. Aber im Evangelium, im Christentum, da streckt Gott seine Hand aus nach uns. In Jesus Christus. Eben indem Jesus Mensch wird. Und Gott bietet uns seine Hand an. Und wir dürfen die ergreifen. Eben er kauft uns los von der Herrschaft des Gesetzes, weil wir das Gesetz nicht einhalten können. Und er befreit uns, er legt seinen Geist in uns. Dass wir eben nicht nur reformiert werden oder irgendwie renoviert werden oder uns irgendwie ein bisschen verbessern, sondern er schenkt uns eine neue Geburt. Wir werden neu gemacht, inwendig, durch seinen Geist. Weil ihr nun Söhne und Töchter seid, eben neugeboren, inwendig, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Der ruft: Abba, Vater. In dieser Beziehung darf ich ihm voll vertrauen. Der Vater macht es gut. Ich darf es wissen, er kommt nie zu spät. Wir sagen oft eben, er kommt nicht zu spät, aber er ist normalerweise auch nicht zu früh dran. Und ich habe schon erwähnt, warum er normalerweise nicht zu früh dran ist. Weil gewisse Dinge in unserem Leben auch einem Prozess unterliegen sind. Er möchte, dass eben unser Glaube gestärkt wird, um Veränderung in unserem Leben zu bewirken. Es ist eben ein Prozess, der nicht einfach instant geschieht. Es gibt ja Instant-Kaffee und Instant-Kaba und so weiter, wo man einfach schnell einrührt und hoppla, da ist es. Ja. Na, Gott arbeitet nicht so hoppla oft. Es braucht oft eine Zeit. Es braucht oft Geduld. Und wie lernt man eigentlich Geduld? Nicht unbedingt durch ein Seminar oder einen Kurs, sondern Geduld lernt man beim Warten. Nicht so wie eben derjenige, der Gott bat: Vater, gib mir Geduld. Aber bitte sofort. Das geht nicht. Geduld lernen wir oft auch in Trübsal, sagt die Bibel, im Leiden, in Schwierigkeiten. Und da reift etwas heran in unserem Leben, eine kostbare, eine gute Frucht. Und da gilt es eben in diesen Zeiten auf Gott zu vertrauen. Auch wenn wir manches nicht verstehen, wie Gott eben handelt in seinem Zeitplan. Wir verstehen es nicht mit unseren Gedanken, aber da spricht Gott hinein in Sprüche Kapitel 3. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das bedeutet nicht, dass wir den Verstand ausschalten sollen. Nein, wir ehren Gott auch mit unserem Verstand. Aber wir verlassen uns nicht auf den Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen, eben in seinem Zeitplan und das auch zu erkennen. Im Psalm 31, das steht, und wir werden nachher auch noch ein Lied hören von der Musikgruppe: Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit, mein Kronos, mein Kairos steht in deinen Händen. Und da lege ich es auch immer wieder in deine Hände. Ich befehle mein Leben dir an, Psalm 37, und hoffe auf dich. Du wirst es wohl machen. In Prediger Kapitel 3, da steht auch, dass alles hat seine Zeit. Säen, pflanzen, ernten, Freude haben, trauern, weinen, lachen und so weiter. Alles hat seine Zeit, hat seine Saison, könnte man sagen. Leben hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit. Aber im vollen Vertrauen zu Gott dürfen wir das auch leben, was Jesus sagte in Matthäus Kapitel 10. Ihr wisst doch, da ging es um eben Steuern zahlen oder nicht. Entschuldigung, das kommt später. Ihr wisst doch, dass zwei Spatzen für ein paar Cent verkauft werden. Doch nicht einer von ihnen fällt auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Und bei euch sind selbst die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Und ich habe schon erwähnt, bei manchen muss er gar nicht mehr so viel zählen. Wenn morgens eben die Haare im Waschbecken sind oder so, jedes Einzelne hat Gott gezählt. Ja, wenn Gott solche Dinge so wichtig sind, ein Haar, das vom Haupt fällt. Und jetzt sagt Jesus, ihr seid doch viel mehr wert, habt also keine Angst. Ihr seid doch viel mehr wert als noch so viele Spatzen, auch wenn sie nett sind und wertvoll sind. Aber Gott sagt ganz klar, ihr seid viel mehr wert als sie. Deshalb darf ich mein Leben wirklich ganz ihm anvertrauen. In Matthäus 17, das meinte ich eben mit der Tempelsteuer, Matthäus 17, Vers 27, da sagt Jesus, damit wir sie aber nicht vor den Kopf stoßen, geh an den See und wirf die Angel aus. Öffne dem ersten Fisch, denn du fängst das Maul. Dort wirst du eine Münze finden. Nimm sie und bezahle damit die Tempelsteuer für mich und für dich. Wenn es immer so einfach wäre, die Steuern zu zahlen. Aber ich denke, hier zeigt Jesus etwas. Zum richtigen Zeitpunkt kommt der richtige Fisch mit dieser richtigen Münze. Es war im Wert von der Tempelsteuer. Von der richtigen Person gefangen. Absolut perfektes Timing. Und sie können diese Münze zahlen. Das zeigt, wie Gott arbeitet, unsichtbar. Und wohl uns, wenn wir dies auch immer wieder erkennen, wie Gott auch in unserem Leben, auch wenn wir manchmal so im Chronos sind und so in der Routine sind und vielleicht Dinge nicht so erkennen, immer wieder mal diese Gelegenheit erkennen, wie Gott auch in unserem Leben wirkt. Wir wollen noch beten zum Abschluss. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du groß bist, du bist allmächtig. Du wirkst in dieser Welt, schon in der Vergangenheit, wir lesen es in der Bibel. Danke vor allem, dass du deinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt hast. Und darin finden wir das wahre Leben. Danke, Jesus, dass du das Licht bist, das Leben, der Weg, die Wahrheit. Und wir sind verlorene Menschen ohne dich. Aber zum richtigen Zeitpunkt bist du gekommen und hast diese Erlösung geschaffen, dass wir eben befreit werden können von einem Gesetz, das uns nicht wirklich Befreiung gibt, uns nur den Weg weist zu dir hin. Und wohl uns, wenn wir eben dieses Geschenk annehmen, schenke es in deiner Liebe, in deiner Gnade, dass Menschen da einfach zugreifen, dass sie erkennen, wer du bist und auch Befreiung erleben von ihrer Schuld, von allem, was ihnen Mühe macht. Du hast gesagt, wer mühselig ist, wer beladen ist, der komme zu mir. Ich schaffe Frieden, ich schaffe Ruhe. Und das dürfen wir, jeder von uns, erleben. Und wir dürfen unsere Straße auch fröhlich gehen, wie dieser Mann aus Afrika, der erlebte, wie seine Schuld eben getilgt worden ist, durch dich, durch das, was du, Jesus, für ihn getan hast. Wir dürfen auch unser Leben ganz vertrauensvoll in deine Hände legen und wissen, du arbeitest mit einem perfekten Zeitplan. Und auch wir werden einmal ans Ziel kommen und wir dürfen dir in allem vertrauen. Stärke alle, die da zuhören, zuschauen, egal in welcher Situation sie sind, ob sie krank sind, einsam sind, sie dürfen voll Vertrauen wissen, dass du es gut machst. Amen.